Jetzt kommt deine Gesundheit. Der Gesundheitspodcast aus dem Klinikum Esslingen.
Hallo zusammen, ich darf Sie ganz herzlich zu unserer neuen Podcast-Folge Deine Gesundzeit vom Klinikum Esslingen begrüßen. Mein Name ist Anja Dietze, ich bin die Unternehmenssprecherin hier am Klinikum und freue mich besonders über eigentlich fast schon drei Gäste hier. Einmal die Alvine Bosch, die nämlich schwanger ist und heute da ist und bei uns in der Klinik Stillberaterin, Laktationsberaterin ist und bei uns in dem Bereich tätig ist. Und dann als zweites darf ich gleich die Frau Dr. Mirjam Vollmer vorstellen. Sie ist Oberärztin bei uns in der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe und stellvertretende ärztliche Leiterin des Kreissaals. Hallo zusammen, schön, dass Sie da sind.
Hallo. Hallo, herzlichen Dank für die Einladung. Wir freuen uns auch.
Wunderbar. Ja, dann geht's gleich los. Wir haben uns heute ein ganz besonderes Thema ausgesucht, das, glaube ich, jede werdende Mutter sehr, sehr beschäftigt, im Vorfeld schon. Und wenn's Kind dann da ist, natürlich auch, nämlich das Stillen. Das ist ja durchaus ein sehr relevantes Thema, weil es um die Ernährung und das damit ja auch um das Überleben des kleinen Wesens geht, das dann auf die Welt gekommen ist. Vielleicht können Sie, Frau Bohusch, mal anfangen, uns zu erzählen, wie Sie denn zu dem Thema gekommen sind, dass Sie sich auf das Stillen beruflich konzentriert haben?
Also das ist eine interessante Frage. Ich habe schon auf der Wochenbettstation gearbeitet als ganz normale Pflegekraft und habe dann einfach festgestellt, dass die Frauen sehr viel Unterstützung beim Stillen benötigen und dass mein Wissen aus Ausbildung und aus der Ausbildung selber sehr, sehr wenig und fast gar nicht vorhanden war. Und auch viele Kolleginnen vieles aus Erfahrungen erzählt haben, aber so richtig fundiertes Wissen schwierig zu bekommen war. Deshalb habe ich mich entschlossen, diese Ausbildung zur Still- und Laktationsberaterin, das nennt sich dann auch noch IBCLC, zu machen. Das ist eine internationale Ausbildung, weil der Begriff an sich Stillberatung nicht geschützt ist. Also es kann sich theoretisch jeder Stillberaterin nennen. Nur dieser Begriff Still- und Laktationsberaterin, IBCLC, ist geschützt und ist ein bisschen Qualitätsmerkmal. Wir müssen uns alle 5 Jahre rezertifizieren, also man bleibt das auch nicht, damit man immer auf dem aktuellen neuesten Stand ist.
Und noch ganz kurz, wenn wir schon bei dem Thema sind, wie lange hat diese Fortbildung dann gedauert?
Die dauert ungefähr ein Jahr, es sind so Blöcke und man schließt mit einer sehr langen Prüfung ab.
Okay. Und jetzt haben Sie dann schon gemerkt, dass sich das gelohnt hat, dass Sie jetzt viel mehr über Stillen wissen, werden wir jetzt gleich natürlich dann noch viel von Ihnen dazu erfahren. Frau Vollmer, Sie sind Oberärztin. Wenn man so anfängt, Medizin zu studieren, war Ihnen dann schon gleich klar, es wird die Frauenheilkunde und die Geburtshilfe oder kam das erst so mit der Zeit?
Als ich angefangen habe zu studieren, war es mir dann doch relativ schnell klar, weil ich davor noch ein Praktikum gemacht habe im Krankenhaus und dort auf der Abteilung für Frauenheilkunde gelandet bin. Und schon da habe ich die Liebe zu den Frauen und zur Gynäkologie und Geburtshilfe eben entdeckt. Und das hat sich dann im Laufe des Studiums einfach immer mehr gefestigt.
Wunderbar. Sie sind beide am Klinikum, also eigentlich in einem Team, kann man ja auf jeden Fall sagen. Wenn man sich so mit dem Stillen beschäftigt, Sie kennen ja die Frauen dann meistens erst, wenn das Baby dann da ist. Was man aber so hört, das würde mich jetzt noch so aus Ihrer Erfahrung interessieren, beschäftigen sich die Frauen ja schon während ihrer Schwangerschaft viel mit dem Thema. Merken Sie das? Kommen die Frauen da schon wissend sozusagen bei Ihnen an?
Also das ist teils, teils so. Es ist auf jeden Fall super hilfreich, wenn man sich schon im Vorfeld mit dem Stillen auseinandersetzt, weil das Stillen selber ist keine, kein intuitives Verhalten von uns Menschen, sondern eigentlich eine sozial erlernte Fähigkeit. Also eigentlich müssen sich Frauen das von anderen Frauen abgucken und lernen voneinander und halt auch von uns Fachkräften, weil das eigentlich nicht automatisch intuitiv funktioniert. Das ist ja interessant. Und deshalb ist es sehr wichtig, sich im Vorfeld schon damit auseinanderzusetzen. Bei manchen klappt das auch, wenn sie sich nicht damit auseinandersetzen. Das ist dann auch schön und freut uns natürlich genauso. Aber es ist hilfreich.
Also ich mache die Erfahrung, dass die Frauen sich sehr auf die Geburt vorbereiten, zusammen mit ihrem Partner und manchmal so das frühe Wochenbett und das Stillen dann doch ein bisschen vergessen und sich da nicht so informieren wie eben auf die Geburt.
Sehr spannend. Ich habe jetzt irgendwie so gedacht, dass das doch etwas natürlicher sei und dass das sozusagen ein natürlicher Prozess ist. Finde ich jetzt schon mal sehr spannend. Habe ich jetzt schon mal was von Ihnen gelernt. Wenn man jetzt dann das Baby zur Welt bekommen hat, dann geht es ja darum, da auch einen guten Start in das Stillen hinzukriegen. Und da kommen Sie ja dann ins Spiel.
Ja, also das Stillen beginnt eigentlich direkt auch nach der Geburt, schon im Kreissaal, weil es ist ganz simpel, dass zunächst einmal die Mutter und das Kind ganz ausgedehnten Hautkontakt brauchen. Das ist das sogenannte Bonding. Und deshalb wird das Kind auch direkt nach der Geburt noch nackt und nass und auch unabgetrocknet auf die Brust der Mutter gelegt und mit warmen Tüchern dann zugedeckt, damit da einfach eine schöne, warme Atmosphäre herrscht. Und durch diesen Hautkontakt, durch die Wärme, durch den Geruch, den Herzschlag und auch die Stimme der Mutter gewöhnt sich eben das Kind auch sehr, sehr schnell an die neue Situation, die ja anders ist als im Bauch. Und auch für die Mutter ist es einfach unglaublich wichtig, ihr Kind kennenzulernen, es anzuschauen, es zu beschnuppern, Nähe aufzubauen und dann auch die Möglichkeit zu haben, wirklich auf die Bedürfnisse des Kindes einzugehen, weil die Kinder erzählen uns wahnsinnig viel. Die erzählen von der Geburt, die erzählen uns, wann sie Ruhe brauchen. Die sagen uns aber auch ganz genau, wann sie Hunger haben und wann sie saugen wollen. Und das wollen die auch gleich nach der Geburt und ganz, ganz häufig. Mhm. Und bezaubernd finde ich, dass wenn die Kinder da auf der Brust liegen, dass sie eigentlich intuitiv den Weg zur Brust und zur Brustwarze selber finden. Also wir wissen, dass jedes Kind, ich glaube innerhalb von einer Stunde meistens, den Weg zur Milchquelle sozusagen selber findet. Und diese Zeit sollte man den Kindern auch geben und geben wir ihnen auch.
Ist ja auch verständlich, weil ich kann mir schon vorstellen, dass auch für so ein kleines Wesen so eine Geburt ein echt anstrengendes Ereignis ist und dass man da Hunger kriegt, ist ja jetzt mal durchaus verständlich. Aber ich finde es auch schön, wie Sie erzählen, dass man da ganz viel schon sehen kann, was die kleinen Wesen gerade auf der Welt einem schon alles sagen und mitteilen. Da muss man dann nur ein Bewusstsein dafür haben, das richtig lesen zu können und dann das Richtige dann zu tun.
Und das ist eben nicht intuitiv meistens, sondern da braucht man Zeit, um sich aufeinander einzustellen, ein Team zu werden. Und müssen wir einfach den Raum dafür geben.
Ja, Frau Bosch, als Stillprofi sozusagen, was können Sie dann den Müttern, den werdenden Eltern, den Müttern noch mit auf den Weg geben, um das alles lesen zu können, was das kleine Kind einem dann mitteilen möchte?
Ja, das lesen zu können ist natürlich auch, das braucht Zeit. Also da muss ich mein Kind erstmal kennenlernen und erstmal verstehen, was es möchte. Und da heißt es natürlich am Anfang auch viel ausprobieren und das ist auch völlig in Ordnung. Also mit ganz, ganz viel Hautkontakt, der wirklich auch nackt sein sollte, auch im Nachhinein nach der Geburt, noch auf der Wochenbettstation und auch zu Hause, macht man erstmal gar nichts falsch. und kann man schon ganz, ganz viel tun. Und dann heißt es wirklich häufiges Anlegen. Damit man in eine gute Milchbildung kommt, muss der Körper natürlich erstmal wissen, okay, es ist alles gut gegangen nach der Geburt und ich darf starten in die reichliche Milchbildung. Weil wir beginnen am Anfang mit Kolostrum. Mhm. Das ist so die erste Milch.
Das können Sie kurz erklären, was das eigentlich ist, Kolostrum?
Ja, das ist die erste Milch, die eigentlich schon so ab Mitte der Schwangerschaft zur Verfügung steht und perfekt angepasst ist an die Bedürfnisse, an die ersten Tage für das Kind. Es ist voll mit Immunglobulin, also fürs Immunsystem. Und es ist von der Menge sehr klein und wenig. Also da sollte man sich nicht irritieren lassen, dass es nur sehr wenig ist. Aber das ist ganz normal und auch okay so, dass der Magen des Kindes ist auch noch sehr klein und benötigt auch noch gar nicht viel Menge. Und das Kind muss auch sich erstmal daran gewöhnen, zu saugen, zu schlucken, dass es auch da jetzt anfängt, es zu verdauen. Und das ist, also das passt genau so und ist von der Zusammensetzung genau richtig. Mhm. Und aber damit das in die reichliche Milchbildung weitergeht, benötigt es halt ein häufiges Anlegen. Das sind etwa 8 bis 12 Mal in 24 Stunden, wo das Kind im Durchschnitt gestillt werden möchte. Manche Kinder mehr. Mhm. Manche Kinder benötigen ein bisschen Unterstützung, dass sie sich daran erinnern, auch angelegt zu werden. Mhm. Das ist immer ein bisschen individuell. Mhm. Und
ist ja auch für die Kinder anstrengend, oder? Das ist ja dann was, wo sie da selber was tun müssen, sozusagen. Also dieses Saugen. Deshalb vielleicht so oft, oder habe ich da jetzt eine falsche Interpretation, dass die gar nicht so viel auf einmal am Anfang schaffen, weil es anstrengend ist?
Nein, gar nicht unbedingt. Das ist das, was die Frau Vollmer ja vorher schon so angedeutet hat, dass die Kinder uns ja eigentlich, die bringen ja schon ganz viel mit auf diese Welt und sie bringen ganz viel Kompetenzen mit. Und die Kinder wissen, dass sie halt häufig stimulieren müssen sozusagen.
Und dass genug Milch dann produziert wird.
Genau, das ist genau auf die Bedürfnisse angepasst, wie die das Kind nachher braucht. Und das ist natürlich auch anstrengend in dem Sinne, aber sie müssen es auch erstmal lernen. Das ist doch natürlich klar. Mhm. Manche Kinder saugen länger, manche etwas kürzer. Das ist auch sehr individuell, aber die Häufigkeit hat nicht unbedingt was mit der Anstrengung zu tun.
Ah, okay. Also wenn man sich mit dem Stillen dann als Mutter beschäftigt, ist eigentlich die Aufgabe der Mutter gar nicht so groß, außer die Möglichkeit zu schaffen. Oder was kann man denn da noch tun dann, um das Kind zu unterstützen?
Ja, die Aufgabe ist dennoch sehr groß für die Mamas, weil sie müssen ja das auch irgendwie erstmal erkennen und dann das Kind auch richtig anlegen. Manchmal ist es auch mit Schmerzen verbunden. Da heißt es, sich natürlich einfach frühzeitig an das Pflegepersonal wenden, damit natürlich auch dieses richtige Anlegen gezeigt werden kann. Oder es gibt immer Tricks und Tipps, wie man das Kind einfach an die Brust bekommt, dass es nicht wehtut. Mhm. Und also für die Eltern an sich ist es Neugeborene eine riesengroße Aufgabe.
Mhm. Und da sind Sie ja dann da, um zu unterstützen, wenn es nicht so einfach klappen sollte.
Es ist ja auch so, dass wir Geburten haben, die einfach sehr anstrengend sind für Mutter und Kind, die mal holprig sein können, auch mal nicht geplanter Kaiserschnitt vielleicht die Folge ist oder auch geplante Kaiserschnitte. Und da ist eben auch extrem wichtig, dass man gut in die Milchbildung kommt und einen guten Stillstart hat. Und da haben die Eltern schon auch eine große Aufgabe, weil die sind ja auch müde nach so einer Geburt. Und sich dann eben nicht fallen zu lassen und zu sagen, na gut, ich möchte jetzt erstmal meine Ruhe und ich möchte erstmal schlafen, das geht einfach nicht, sondern auch da ist eben gerade in den ersten 24 Stunden es so wichtig, das Kind regelmäßig anzulegen. Weil wenn wir jetzt mal von einem Kaiserschnitt ausgehen, gerade auch bei den geplanten Kaiserschnitten ist einfach so, dass gewisse Funktionen, die ja wichtig sind für das Stillen, da gar nicht gegeben sind, nämlich die Wehen. Mhm. Und die Wehen triggern auch das Saugverhalten der Neugeborene, was viele gar nicht wissen. Und es ist so, dass das Oxytocin unter der Wehentätigkeit eben auch das Prolaktin, also das Stillhormon, produziert oder auch unterstützt. Und das ist dann eben auch sehr wichtig, um in die Milchbildung hineinzukommen. Und das fehlt bei einem geplanten Kaiserschnitt einfach. Und deswegen ist es da eben dann auch so wichtig zu bonden und darauf zu achten, dass der dass schnell Hautkontakt zwischen der Operation und dann danach erfolgt. Manchmal kann das auch der Partner übernehmen im Kreissaal, dass er das Kind auf die Brust legt, weil das ja auch eine vertraute Person ist. Und dass dann eben das Kind auch recht schnell in den Aufwachraum gebracht wird.
Und das Bonding nochmal, dass das Wort nochmal erklärt wird, das ist das Anlegen, also den Körperkontakt, oder?
Das ist der Körperkontakt zwischen der Mutter und dem Kind.
Genau. Okay. Gibt es einen gravierenden Unterschied, wie das Stillen hinterher klappt? Sie haben es schon ein bisschen angedeutet, zwischen einer natürlichen Geburt und einem Kaiserschnitt? Oder ist das ist der Erfolg vom Stillen nicht davon abhängig? Wie würden Sie das beschreiben?
Also es kann schon sein, dass nach einem Kaiserschnitt oder nach auch sehr langen Geburten mit vielen Interventionen das Stillen erschwert ist. Da kommt es natürlich schon auch dazu, dass Mutter und Kind dann erschöpft sind und dass es dann vielleicht auch etwas länger braucht, bis die beiden zueinander finden. Mhm. Das kann schon, und das natürlich wiederum sich wieder auswirkt auf die reichliche Milchbildung später. Mhm. Deshalb von der vorherigen Frage ist es so wichtig, am Anfang viel Zeit da auch wirklich zu investieren, weil man einfach langfristig weniger Probleme hat.
Sie hatten vorhin noch was zu diesem Thema Kolostrum gesagt. Und ich habe mal irgendwie mitgekriegt, dass wir hier am Klinikum Kolostrum-Boxen haben, anbieten. Vielleicht können Sie uns da noch mal aufklären, was es damit auf sich hat.
Also weil wir einfach um die Wichtigkeit dieses Kolostrums wissen, haben wir jetzt eben diese Kolostrumboxen im Moment hauptsächlich für die Schwangeren, die eine Zuckererkrankung in der Schwangerschaft haben. Wir wollen es aber auch ausweiten auf Frauen, die einen geplanten Kaiserschnitt haben, weil es eben ungemein wichtig ist, dass man dieses Kolostrum sehr frühzeitig gibt, gerade bei Frauen mit einer Zuckerstörung, also einem Schwangerschaftsdiabetes, weil das den Blutzucker des Kindes dann auch stabilisieren kann. Und in Momenten, wo die Frau das eben noch nicht kann, weil sie vielleicht noch im OP ist, kann man das eben schon mal geben. Und Frauen, die sich bei uns in der Schwangerenambulanz vorstellen, mit denen besprechen wir das dann auch und geben diese Kolostrumboxen eben aus. Und vielleicht kann die Alvine was nochmal dazu sagen, wie man dann das Kolostrum auch gewinnt.
Spannend.
Also diese Kolostrumboxen sind vor allem, also das bieten wir im Umkreis auch bisher nur wir an, also unsere Klinik. Und nur, dass man ungefähr sich vorstellen kann, wie es darin aussieht. Also es ist eine Box, darin sind enthalten mehrere Kolostrum-Spritzen. Das sind spezielle Spritzen mit kleinen Kappen, um diese winzigen Mengen, die ich ja vorher schon erklärt habe, aufzufangen. Und da ist dabei auch noch eine Anleitung mit auch einem Link zu einem sehr guten Video, wie das am besten dann funktioniert. Und dann können die Frauen das nämlich zu Hause schon im Vorfeld für ihr Kind tun. Das empfiehlt sich am Ende der Schwangerschaft, so ab der 37., 38. Schwangerschaftswoche, kann man das dann schon ja, gewinnen, das Kolostrum gewinnen und einfrieren. In der Box sind auch Kühlakkus enthalten, damit dann nachher der Transport zu uns gewährleistet ist. Und wichtig ist auch, dass da dann unbedingt Name und Geburtsdatum der Mama draufkommen, damit wir das nachher zuordnen können. Die Frauen gewinnen das dann zu Hause. Kleiner Tipp, ich gebe gern die Verantwortung dann an die Papas, daran zu denken, es mitzunehmen zur Geburt, weil wenn es dann soweit ist, dann vergisst man das gerne.
Viele andere Sachen im Kopf.
Und deshalb ist es immer ganz gut, dass die wissen, wo ist das, was muss ich da mitnehmen. Diese eingefrorenen Spritzen sollten dann gekühlt zu uns in die Klinik transportiert werden und kommen dann auch wieder ins Eisfach und werden dann erst aufgetaut, wenn sie benötigt werden.
Spannend.
Vielleicht kann ich noch ganz kurz ergänzen, wie man das zu Hause gewinnt. Das ist eine Form der Handentleerung der Brust. Man macht eine spezielle Massage der Brust, streicht es dann aus. Und da ist es so, dass wirklich jeder Tropfen zählt, weil am Anfang kommt da einfach nicht viel. Aber das ist so kostbar, auch wenn es nur ein, zwei Tropfen ist. Und die Spritzen sind auch ganz dünn. Und das sind auch nicht die Spritzen, wo man jetzt denkt, da ist eine Kanüle vorne dran. Also man kann sich damit nicht verletzen, sondern man zieht es dann eben ganz vorsichtig auf und hat dann einfach was in der Hand.
Spannend. Es hört sich wie Gold an, das da gewonnen wird schon fast. Genau, aber fürs Baby dann ist es ja so viel wert sozusagen. Ist ja toll. Noch ein Thema vielleicht, wenn es ein Kind zur Welt kommt, das dann noch medizinische Unterstützung braucht. Frühchen, die dann noch nicht bei der Mutter sein können, weil sie eben noch auf der Frühgeborenenstation begleitet und betreut werden müssen. Was machen dann die Mamas mit dem Stillen?
Also wir haben ja als Perinatalzentrum Level 1 das große Glück, dass die Kinderklinik ganz nah bei uns ist. Wir haben so einen schönen Verbindungsgang, wo einfach ein sehr reger interdisziplinärer Austausch auch stattfindet. Und wenn Mutter und Kind eben nicht beisammen sein können, dann ist es auch unsere Aufgabe zu schauen, dass die Mutter auch gut in die Milchbildung kommt und sie da dabei zu unterstützen, also gerade durch diese Brustmassage, durch die Handentleerung, vielleicht auch mal durch Anpumpen für eine gewisse Zeit. Und es ist ganz wichtig zu wissen für die Frauen, dass sie jederzeit auf die Kinderintensivstation dürfen, also Tag und Nacht ihr Kind berühren dürfen. Dann auch, wenn es von den Kinderärzten ausgeht, auch dort das Bonding machen können. Es gibt da schöne Sessel, wo man sich bequem hinsetzen kann und dann werden die Kinder, wenn das überhaupt nötig ist, aus dem Inkubator oder auch aus dem Wärmebettchen rausgenommen und den Frauen auf die Brust gelegt, sodass auch da einfach die Hormone dann tanzen können und die Milch dann auch fließen kann.
Es ist übrigens auch sehr, sehr wichtig für die Frauen zu wissen, dass sie da ganz viel tun können, wenn auch ihr Kind von ihnen getrennt ist und dass sie gerade durch diese Handentleerung zum Beispiel was für ihr Kind tun können, weil wie sie gesagt haben, es ist flüssiges Gold und es ist super wichtig für den Start und gerade auch Frühgeborene profitieren ungemein davon und wenn man dann schon frühzeitig sich damit auseinandergesetzt hat, die Handentleerung kann man diese wenigen Tropfen auch schon frühzeitig auch an ein krankes oder ein frühgeborenes Kind bringen.
Und Alvine, ich würde sogar noch ergänzen, dass auch die Papas ganz viel tun können, weil deren Aufgabe ist es nämlich dann, so viel Stress und Aufgaben, die nicht mit dem Stillen zu tun haben, von den Müttern fernzuhalten. Also das ganze Organisatorische drumherum. Dann können sie mal eine Massage machen, eine Rückenmassage, weil das eben auch zur Milchbildung führt. Mhm. Sie rüber begleiten in die Kinderklinik. Und einfach da sein und so viel Raum und Ruhe für das Neugeborene und die Mutter geben wie möglich.
Jetzt möchte ich doch noch bei allem Stillen einmal noch auf das Thema eingehen, wenn es jetzt aus welchem Grund auch immer nicht möglich ist, dass gestillt werden kann. Kann ja vielleicht medizinische oder persönliche andere Gründe geben. Was ist denn dann? Dann kriegt das Kind Flaschennahrung oder wie, was passiert dann?
Also auch das ist dann immer individuell. Das entscheidet ja auch einfach die Mutter mit oder die Eltern, wie die Ernährung des Kindes aussehen sollte. Und wir unterstützen dann zum Beispiel, manchmal ist das Stillen an der Brust nicht möglich, aber die Fütterung mit Buttermilch trotzdem. Dann kann man auch alternative Zufütterungsmethoden wählen, die wir gerne zeigen und anbieten können. Oder auch bei der bedürfnisorientierten Flaschennahrung werden wir unterstützen. Also die Entscheidung obliegt immer den Eltern.
Und ich denke, dass es auch ganz wichtig ist, für die Eltern zu wissen, dass es kein Muss sein muss und dass wir das absolut respektieren, wenn jemand sagt, ich möchte auch nicht stillen. Dann wird man eben dahingehend unterstützen, weil auch da kann man viel tun, dass man eben das Kind entsprechend in den Arm nimmt, auch da Blickkontakt hat, auf die Bedürfnisse des Kindes achtet. Wann ist es denn satt? Wann braucht es wieder ein Fläschchen? Und dann sind wir da auch da.
Ich habe jetzt gelernt, dass Sie ganz, ganz, ganz viel in dem Kind lesen und das kleine Wesen schon sehr, sehr ernst genommen wird. Kaum ist es auf der Welt. Können wir uns als babyfreundliches Krankenhaus bezeichnen?
Also ich finde schon, dass wir babyfreundlich sind, aber wir haben nicht das Zertifikat dafür. Wir arbeiten aber im Kreissaal und auf der Wochenstation und auch in der Kinderklinik sehr still und bindungsorientiert. Und wir haben auch ganz viele Angebote dafür. Also es fängt damit an, dass wir eine kostenlose Hebammensprechstunde haben. Da kann man in ganz entspannter Atmosphäre bereits in der Schwangerschaft mal mit einer Hebamme über eben die Themen wie richtiges Anlegen, Stillen, Bonding sich unterhalten. Oder vielleicht ist ja auch das zweite oder dritte Kind und man hat eine Stillerfahrung, die vielleicht holprig war und wo man sich darauf vorbereiten will, dass es vielleicht das nächste Mal das eine oder andere vielleicht einfacher geht. Und dann haben wir ja auch eine Elternschule hier am Klinikum. Und da gibt es eben angefangen von Geburtsvorbereitungskursen über Stillvorbereitungskurse bis auch dann hin zu einem Stillcafé. Das ist nach der Geburt, wo man sich dann regelmäßig treffen kann, auf Gleichgesinnte trifft, auch mal, wenn es dann später mal ein bisschen hakt, einfach sich austauschen kann. Und das ist auch ganz normal. Kinder gehen auch in einen Stillstreik mal für eine gewisse Zeit. Und dann muss man nicht immer gleich abstillen. Oder vielleicht es gibt Phasen, da hat man ein bisschen weniger Milch und möchte einfach wissen, wie kann ich das jetzt unterstützen. Bei Unsicherheiten, Fragen einfach, der Austausch ist ungemein wichtig. Und Dann lohnt sich's da auf jeden Fall mal, sich einfach auf unserer Homepage vom Mutter-Kind-Zentrum umzuschauen und zu gucken, was gibt's da für Kurse und Programme. Und von ärztlicher Seite ist es eben so, dass wir noch die ärztlich geführte Schwangeren-Sprechstunde haben für spezielle Fragestellungen. Also gerade wenn man Schwangerschaftsdiabetes hat, wie wir vorher besprochen haben, oder ein geplanter Kaiserschnitt ansteht oder ich gewisse Medikamente einnehme, wo ich mir nicht sicher bin, darf ich damit überhaupt stillen oder eine Grunderkrankung habe, wo man schauen muss, ob das geht. Und für diese Sprechstunde braucht man aber eine Überweisung vom Frauenarzt, aber dann ist man herzlich willkommen.
Wunderbar. Ich weiß auch, dass es noch Infoabende für werdende Eltern gibt, alle 2 Wochen hier bei uns am Klinikum. Also wer noch ganz viele weitere Informationen gerne haben möchte über das Thema Geburt und Stillen, darf sich da gerne umtun und die Angebote, die Sie jetzt beide geschildert haben, natürlich gerne wahrnehmen. Also ich habe viel gelernt. Bei mir ist jetzt schon ein bisschen her mit dem Stillen, aber es hat Gott sei Dank damals geklappt. Von dem her war ich nicht so in der Not, aber finde es total spannend und ich glaube, die Bedeutung ist auch echt nochmal rübergekommen. Ganz, ganz lieben Dank Ihnen beiden und alles Gute.
Gerne. Herzlichen Dank.
Das war Deine Gesundheit, der Podcast aus dem Klinikum Esslingen. Neue Folgen gibt's überall, wo es Podcasts gibt.